ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Thema lädt noch. Deutschlands schleppender Glasfaserausbau.
Arbeiten aus dem Homeoffice, hochauflösende Filme ruckelfrei streamen oder einfach mit mehreren Familienmitgliedern gleichzeitig im Internet surfen, ohne dass die Geschwindigkeit irgendwie einbricht. Schnelles Internet wird immer wichtiger in unserer Gesellschaft. Und auch der Upload, also um schnell Dinge ins Netz zu übertragen, wird immer eine größere Rolle spielen in nächster Zeit. Deutschland setzt hier vor allem auf Glasfaser. Das Verfahren, bei dem Daten quasi per Lichtgeschwindigkeit durch die Leitung rauschen, gilt als effizient, schnell und auch zukunftssicher. Die Infrastruktur dafür ist aber nach wie vor noch im Aufbau und der Aufwand für die Verlegung ist nicht gering. Auch bei uns in Hessen hat noch längst nicht jeder die Möglichkeit, auf schnelles Internet zu setzen. Andere Bundesländer sind da schon viel, viel weiter. Wo es ganz genau hängt bei uns in Hessen und warum, ein Überblick hat Thorsten Schweinhardt für uns.
Es geht voran in Hessen. Vielleicht nicht ganz mit Lichtgeschwindigkeit, aber man sei auf einem guten Weg, findet Hessens Digitalministerin Christina Sinemus. Zitat:
Unsere Strategie, eine hohe Gigabit-Versorgung bis zur flächendeckenden Glasfaserversorgung bereitzustellen, um zwischenzeitliche Bedarfe zu decken, ist damit voll aufgegangen.
Lange lag Hessen im Glasfaserausbau ziemlich weit hinten, im bundesweiten Vergleich im letzten Drittel. Doch inzwischen hat sich viel getan. Mittlerweile steht Hessen im Glasfaser-Ranking der Bundesländer auf Platz 4. Mit Stand von Mitte 2023 haben in Hessen 46% aller Haushalte die Möglichkeit auf einen Glasfaseranschluss. Rund 21% aller hessischen Haushalte verfügen schon über einen funktionierenden Anschluss. Und dabei soll es nicht bleiben, bekräftigt das Hessische Ministerium für Digitalisierung.
Wir werden flächendeckende, sichere und effiziente Glasfasernetze bis 2030 schaffen. Das betrifft vor allem die ländlichen Räume, die wir aktiv mit unserer Förderung für Haushalte und Unternehmen zukunftssicher aufstellen wollen.
Genau in solchen ländlichen Regionen hakt es aber noch mit dem schnellen Internet. Dass es hier gerade in Hessen so schleppend vorangeht, liegt laut Digitalministerin Sinemus auch an einer geografischen Besonderheit. Hessen ist eines der waldreichsten Bundesländer. Zitat:
Unsere ländlichen Regionen in Hessen beherbergen faszinierende Naturlandschaften wie Wälder, Berge und Täler. Diese Topografie führt beim Verlegen von Glasfaserleitungen zu Herausforderungen. In anderen Regionen Deutschlands ist die Verlegung einfacher.
Trotzdem tut sich was in Wald und Flur. So treibt der Landkreis Fulda den Glasfaserausbau weiter voran, damit auch entlegene Bauernhöfe in der Rhön schnelles Internet bekommen können. Auch im Lahn-Dill-Kreis und im Landkreis Odenwald soll das Glasfasernetz massiv ausgebaut werden. Der schleppende Glasfaserausbau ist aber kein reines Stadt-Land-Problem. Auch in den städtischen Regionen hinkt Hessen teilweise hinterher, erklärt Jens Thiemann, Experte für öffentliche IT von Fraunhofer Focus. Thiemann verweist auf den Breitbandatlas der Bundesnetzagentur.
Da wird man eben feststellen, dass Frankfurt am Main, obwohl es ja eigentlich eine Geschäftsstadt ist, dass dort die Glasfaserversorgung für Haushalte unterdurchschnittlich ist.
In puncto Glasfaser schneidet Frankfurt sogar noch schlechter ab als München, Köln, Hamburg und Stuttgart. Es sind also noch einige Hürden zu beseitigen, bevor wirklich jeder Haushalt in Hessen mit Lichtgeschwindigkeit im Internet unterwegs sein kann.
Einer ist am Rechner im Homeoffice. In den Kinderzimmern streamen zwei Kinder jeweils einen Film und gleichzeitig bestellt noch jemand was im Internet. Damit ist so mancher Haushalt, was die schnelle Internetverbindung angeht, überlastet. Der Grund: Die meisten Haushalte bei uns haben einen DSL-Anschluss und eben nicht die schnellere Glasfaser. Das soll sich ändern. Auch in Hessen wird gerade in vielen Gemeinden gebuddelt, was das Zeug hält, um eben das Glasfasernetz auszubauen. Aber macht das eigentlich für jeden Sinn? Christoph Obermann von der Technischen Hochschule Mittelhessen habe ich gefragt, welche Vorteile hat denn eigentlich Glasfaser gegenüber DSL?
Der entscheidende Vorteil ist, dass sie eine extrem große Bandbreite bereitstellt. Und das liegt also im Terahertz-Bereich. Bei DSL sind sie irgendwo im Megahertz-Bereich. Das heißt, da liegen 6 Größenordnungen dazwischen. Und das bedeutet, wenn sie eine hohe Bandbreite haben, können sie eben auch eine extrem hohe Bitrate anbieten.
Okay, also es wird alles schneller und leichter abrufbar, was Uploads und Downloads angeht.
Genau. Es sind zunächst mal die Datenraten, die höher sind, die vor allen Dingen auch extrem skalierbar sind. Wenn Sie heute DSL haben, dann haben Sie 50 oder 100 Megabit, im Maximum eben 250 Megabit. Dort ist aber Schluss bei DSL. Die heutigen Glasfasersysteme, da können Sie einige 100 Megabit bekommen als Teilnehmer-Bitraten, aber die sind nach oben skalierbar. Das heißt, die Netzbetreiber, die Deutsche Telekom oder Vattenfall Europe, die installieren schon die nächsten Systeme, die 10 Gigabit können.
Okay, also das kann, es bedeutet, dass auch die Glasfaser, die man heute vielleicht einbauen will, vielleicht auch irgendwann, wenn zu viele Geräte dran sind, überlastet sein kann?
Die Glasfaser eben nicht, weil die eben diese enormen Bandbreiten hat. Und da kann man eben die Systeme hochrüsten und immer mehr Bitrate dann bedarfsgerecht zur Verfügung stellen. Bei den elektrischen Technologien, wie Sie haben DSL angesprochen, wie gesagt, da ist irgendwo bei 250 Megabit Schluss. Und bei der Glasfaser ist da fängt das quasi erst an, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also die Glasfaser spielt ihren Vorteil dann aus, wenn Sie schon Bitraten, Teilnehmerbitraten von einigen 100 Megabit benötigen.
Ich sag mal, vor 30 Jahren, als es so langsam losging mit dem Internet auch in Büros, da haben wir uns überhaupt nicht vorstellen können, was man heutzutage an Geschwindigkeiten aufrufen kann, Filme, die man streamt oder überhaupt Rechenleistungen. Gilt das alles auch noch in 50 Jahren? Also bis dahin wird sich ja noch mehr über das Internet abspielen, noch höhere Datenmengen müssen transportiert werden. Wie zukunftssicher ist die Glasfaser, die wir heute einbauen wollen?
Die Glasfaser, die liegt natürlich relativ lange dann auch in der Erde, weil die meisten Kosten, die jetzt anfallen, sind eben das Vergraben der Faser. Die Faser selber ist sehr zukunftsträchtig, das hatte ich ja schon gesagt, dass eben diese Bandbreiten eine Skalierung der Bitraten nach oben erlauben. Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Forschungsprojekt, wo ein System entwickelt werden soll, was insgesamt 200 Gigabit zur Verfügung stellt. Das heißt, sie sind hier extrem skalierbar und extrem zukunftssicher. Mhm. Wie sich jetzt die Bitraten weiterentwickeln? Ich denke, viele sind heute wahrscheinlich mit einigen 100 Megabit ganz glücklich. Aber der meiste Verkehr ist ja heute schon über Video, wenn es Richtung 4K oder 8K geht. Und da wird es ja noch einige andere Treiber geben. Hier wird immer Augmented Reality oder Virtual Reality genannt. Natürlich auch die Cloud. Dann werden sich die Bitraten weiter nach oben bewegen.
Klingt einigermaßen zukunftssicher. Aktuell hat jetzt jeder dritte Haushalt die Möglichkeit, so einen Glasfaseranschluss zu nutzen. Bei 5G sind es laut der Telekom 96% der Deutschen. Lohnt sich der eigene Anschluss an das Glasfasernetz?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall ja, weil bis jetzt sind eigentlich Mobilfunk und Festnetz aus meiner Warte komplementäre Technologien. Das heißt, das meiste Volumen wird heute über die Festnetze abgewickelt und im Mobilfunk, das ist nur im Prozentbereich, was da im Grunde vermittelt wird. Sie haben beim Mobilfunk natürlich auch noch das große Problem, es ist halt Mobilfunk, aber eine richtige Inhouse-Versorgung innerhalb der Räume ist allein mit 5G relativ schwierig.
Lassen Sie uns zum Schluss noch über eine Sache reden. Eine Ihrer Untersuchungen befasst sich auch mit der Energieeffizienz der unterschiedlichen Internetzugangstechnologien. Was für ein Ergebnis haben Sie da?
Das war eine Studie, die ich vor ein paar Jahren für die BREKO gemacht habe. Es ist der Bundesverband Breitbandkommunikation. Und da ist rausgekommen, dass eben die Glasfasernetze bei Weitem den geringsten Strombedarf haben, sodass die Glasfaser, auch wenn man die Bitraten, die sie zur Verfügung stellt, heute noch nicht braucht, zumindest jetzt schon den Vorteil hat, dass der Strombedarf am geringsten ist.
Also man tut auch noch was fürs Klima, wenn man auf Glasfaser setzt.
Das ist richtig, ja.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Egal ob Homeoffice, Filme oder Serien schauen, auch Fernsehen, im modernen Zuhause ist das Internet nicht mehr wegzudenken. Aber wenn es um schnelles Internet geht, hängt Deutschland im internationalen Vergleich noch ziemlich hinterher, was wiederum am Glasfasernetz liegt. Nur einer von drei Haushalten ist daran bereits angeschlossen bei uns. Das könnte sich aber bald ändern. Laut Branchenverband BREKO ist bis nächstes Jahr eine Abdeckung von immerhin 60% möglich. Und dafür werden gerade viele Leitungen verlegt. Und vielleicht hat Ihr Anbieter auch schon mit Ihnen Kontakt aufgenommen. Es werden Vorverträge geschlossen. Da gibt's aber Probleme bei und Risiken. Und darüber habe ich mit Olesja Jäger von der Verbraucherschutzzentrale Hessen gesprochen. Ich habe sie gefragt, für wen lohnt sich Glasfaser überhaupt?
Ja, also man kann sagen, viele Kunden sind mit ihrem bisherigen Internetanschluss über DSL zufrieden. Die wollen gar keinen ultraschnellen Glasfaseranschluss. Es gibt aber jedoch Fälle, und die kommen bei uns, bei der Verbraucherzentrale auf, wo viele Kunden mit dem langsamen DSL-Vertrag nicht zufrieden sind, also von Aussetzern genervt sind, das Tempo reicht nicht mehr für die eigenen Anschlüsse. Da kann es lohnenswert sein, mal genauer hinzuschauen, ob so ein Glasfaservertrag abgeschlossen wird, insbesondere beim Erstausbau, wo die Baukosten erlassen werden. Mhm. Aber man kann sagen, Glasfaser ist eine Investition für die Zukunft, denn das Datenvolumen steigt jährlich, die Netze müssen immer mehr transportieren. Das heißt, wir haben immer mehr vernetzte Geräte, Videostreaming in hoher Auflösung, wo die Kupferleitung einfach an ihre Grenzen kommt. Und da überwiegen die Vorteile von Glasfaser.
Gut, dann gucken wir da mal genauer hin. In vielen hessischen Gemeinden, da sieht man schon so Plakate hängen von Glasfasernetzbetreibern und die werben auch für Vorverträge, die man abschließen sollte. Brauche ich sowas oder kann ich mich auch noch nachträglich an dieses Netz sozusagen dranhängen?
Ja, also erstmal die Anbieter, die in dem Ausbaugebiet Glasfaserverträge anbieten und Ausbau wollen, sind gehalten, erstmal eine bestimmte Quote zu erreichen, um überhaupt in dieser Ortschaft da auszubauen. Und da kann es natürlich von Vorteil sein, gleich beim Vorvertrag dabei zu sein. Es wird eine gewisse Frist vom Anbieter gesetzt. Bis dahin muss eine gewisse Quote erreicht werden. Wenn diese nicht erreicht wird, wird nochmal eine Nachfrist gesetzt. Und der Vorteil natürlich ist oder kann sein für den Verbraucher, dass er die Baukosten nicht zu tragen hat, wenn das Haus dann an Glasfaser angeschlossen wird. Das ist der Vorteil. Natürlich, wenn er später sich entscheidet, auf eigene Kosten nachzurüsten sein Haus, dann kann es teuer werden. Natürlich dadurch, dass die Tiefbauunternehmen erneut anrücken müssen. Und da wäre es gut zu überlegen, ob ich im Rahmen eines Vorvertrages dabei sein möchte.
Diese Vorverträge, Frau Jäger, die werden ja einem auch schon mal an der Haustür verkauft. Und da berichten Verbraucherinnen und Verbraucher manchmal auch von sehr aufdringlichem Verhalten. Wie soll man damit umgehen?
Ja, also tatsächlich, wenn gerne werden solche Verträge an der eigenen Haustür abgeschlossen. Also das heißt, das Überraschungsmoment vor der Haustür wird gerne genutzt für einen solchen spontanen Glasfaseranschlussvertrag, auch gerne mit falschen Tatsachen gelockt, wie zum Beispiel das Internet wird bald abgeschaltet, der Wechsel erfolgt automatisch, ich habe überhaupt gar keine Wahlmöglichkeit mehr zwischen Kupferleitung und Glasfaser zu haben. Also muss ich jetzt den Vertrag abschließen. Also grundsätzlich ist natürlich die Tendenz da, solche Verträge vor der Haustür zwischen Tür und Angel nicht abzuschließen. Also vorsichtig zu sein, auch nicht auf dem Tablet zu unterzeichnen oder irgendwas, sich erstmal die Unterlagen einholen lassen, sich gut informieren. Denn wenn ich einen solchen Vertrag abschließe, einmal habe ich den Vertrag mit, dass das angeschlossen wird, mein Grundstück, aber auch ist es gekoppelt mit einem Nutzungsvertrag. Und da bin ich gehalten, maximum 2 Jahre mich an diesen Vertrag und auch an den Anbieter dann auch zu binden.
Okay, angenommen, ich habe jetzt so einen Vorvertrag abgeschlossen und ich kriege auch mit, ja, es wird auch hier gebaut bei mir in der Straße und dann wird gebaut und es passiert nichts und passiert nichts, alles läuft ewig. Ab wann kann ich da gegen die Betreiberfirma eigentlich vorgehen?
Ja, also erstmal haben wir die Widerrufsmöglichkeit bei solchen Haustürgeschäften, 14 Tage. Aber wenn ich natürlich so einen Vertrag abgeschlossen habe, gekoppelt mit einem Nutzungsvertrag von 2 Jahren, dann bin ich auch an diese 2 Jahre gebunden. Rauskommen erst nach Ablauf von 2 Jahren. Das heißt, ich kündige diesen Vertrag ordnungsgemäß. Aber vorzeitig aus dem Vertrag rauszukommen, ist etwas schwieriger. Da brauche ich einen wichtigen Grund, ja, der mir erlaubt, vorzeitig aus dem Vertrag auszusteigen. Das kann passieren, wenn beispielsweise nicht ordnungsgemäß die Leistung erbracht wird, wie sie geschuldet worden ist, oder mit den Ausbauarbeiten nicht begonnen wird. Ja, da kann ich versuchen, eine Frist zu setzen dem Anbieter, eine angemessene Frist. Bis da und da sollte die Leistung erbracht werden. Und wenn das nicht erbracht wird, ja, dann möchte ich gerne von diesem Vertrag zurücktreten. Diese Möglichkeit habe ich, aber sehen wir in der Rechtsbesorgung, dass es etwas schwierig ist, vorzeitig aus dem Vertrag auszusteigen.
Also Frau Jäger, abschließend, das Beste, was man machen kann, ist, wenn man sich für Glasfaser interessiert, sich gut zu informieren.
Richtig. Gut informiert, selbstbestimmt zu entscheiden, sich nicht unter Druck zu lassen, auch wenn Glasfaser die Technologie der Zukunft ist. Am Ende sollte jeder gut informiert und selber entscheiden, wann und bei welchem Anbieter er einen Vertrag abschließt.
Nur knapp über 10% aller Haushalte bei uns sind an das Glasfaser-Breitbandnetz angeschlossen. Seit einigen Jahren versuchen die Telekom und viele Kommunen das zu ändern und buddeln in manchen Regionen die Straßen auf, um Glasfaserkabel zu verlegen. Dennoch liegt Deutschland ziemlich weit hinten. Wie kommt das eigentlich? Denn es gab mal vor fast 5 Jahrzehnten Beschlüsse. Und wären die verwirklicht worden, wäre heute Deutschland Musterknabe bei der Glasfaserversorgung. Christoph Keppeler.
Eigentlich wollte die Regierung von Bundeskanzler Helmut Schmidt schon 1981 loslegen mit dem Glasfaserverlegen. Diplom-Ingenieur Alfred Naab aus dem dafür zuständigen Bundespostministerium sagte damals im Berliner Sender RIAS:
Es liegt ein Bundeskabinettbeschluss vor, der da lautet, die Deutsche Bundespost wird im Rahmen ihrer technischen und finanziellen Möglichkeiten ein Glasfaserfernmeldenetz zum Zwecke der breitbandigen Individualkommunikation aufbauen.
Innerhalb von 30 Jahren sollte ein Glasfasernetz aufgebaut werden. Für 3 Milliarden D-Mark pro Jahr, insgesamt also 90 Milliarden, das sind rund 46 Milliarden Euro. Detlef Borchers war damals schon Fachjournalist für IT und digitale Themen.
Es gab damals eine Enquete-Kommission, die hieß Neue Medien und Informationen. Und da wurde schon ganz klar darüber gesprochen, dass Glasfaser technologisch überlegen ist, noch ein bisschen ausgebaut werden kann und Kupferkabel sozusagen nur für Haushalte in weniger bevölkerten Gegenden angedacht war.
Nur, die Regierung Schmidt wurde 1982 im Bundestag abgewählt. Helmut Kohl, CDU, führte als neuer Kanzler eine Union-FDP-Regierung.
Die wiederum hat dann in der Medienpolitik sich dafür entschieden, Kupferkabel einzusetzen, was heute sozusagen den Glasfaserausbau behindert, der damals schon hätte stattfinden können.
Helmut Kohl und sein Postminister Christian Schwarz-Schilling wollten nämlich so schnell wie möglich Privatfernsehen einführen. Obwohl auch schon damals Kabelfernsehen auch mit der zukunftsträchtigeren Glasfaser möglich gewesen wäre, sagten viele Experten. Jens Thiemann, Projektleiter beim Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme in Berlin.
Wir haben lange Jahre auf unsere sehr gute alte Telefonieinfrastruktur gesetzt, für die dann natürlich sehr hohe Datenraten über DSL-Technik erlaubte. Und das war lange Zeit auch gerade von der Telekom eben das bevorzugte Medium, das bevorzugte Angebot, was eben schnelles Internet in die Haushalte gebracht hat.
Laut einer Statistik der OECD liegt Deutschland heute bei den Glasfaseranschlüssen auf Platz 36 von 38 OECD-Staaten. Auf den ersten 5 Plätzen liegen Südkorea, Japan, Island, Spanien und Schweden. Obwohl, ein wenig tut sich schon. Im Breitbandatlas auf der Webseite der Bundesnetzagentur kann jeder bis in seine Straße nachschauen, wie es dort mit Glasfaser aussieht. Jens Thiemann sieht Deutschland auf einem guten Weg.
Also nicht nur in den Straßen, sondern auch in den Statistiken kann man doch eben sehen, dass der Glasfaserausbau wirklich stattfindet und sich auch im Angebot niederschlägt und in der Verfügbarkeit. Und dementsprechend bin ich da ganz optimistisch, dass dieses Glasfaserziel erreicht wird, die Hälfte aller Haushalte Ende 25 mit Glasfaser zu versorgen.
Licht am Ende des Tunnels für die Glasfaser ist also endlich zu sehen, auch für IT-Journalist Detlef Borchers.
Insgesamt wird es sicherlich noch 10 Jahre dauern, bis wir in Deutschland flächendeckend Glasfaser haben. Und das heißt eben, dass wir seit 50 Jahren mit der Glasfaser ringen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.